Kennt ihr, wenn ihr in den Supermarkt geht, diese Äpfel, die so unglaublich rot sind, so unglaublich perfekt? Ja, also die sehen aus wie bei Schneewittchen und die sieben Zwerge. So kenne ich das, gell? Die glänzen, da willst du am liebsten reinbeißen sofort. Keine Ahnung, die Ernährungsexperten würden jetzt wahrscheinlich sagen, ich sehe so koscher, keine Ahnung. Aber stell dir vor, du siehst so einen Apfel, du beißt da herzhaft rein und dann merkst du auf einmal, da ist was nicht ganz so. Du spuckst das Ding wieder aus und siehst, die Außenschale war so wunderbar, aber innen war schon der Wurm drin. Gell, mir ist das mal passiert. War nicht so lustig, es war kein roter Apfel, aber du merkst dann, der äußere Schein, der trügt oft. Gell? Und so kann man letztendlich diesen Zustand in Thyatira nennen, in das Zen schreiben, wo wir heute reingehen. Da war der äußere Schein, war wunderbar, aber das Problem war, in Pergamus, das haben wir gestern gesehen, da war die Kompromissbereitschaft letztendlich von außen, kamen die Kompromisse von außen der Einfluss. Hier haben wir jetzt aber einen Einfluss, der ist schon aus der Kirche raus. Also in der Gemeinde selbst, in der Kirche, kommt ein verderblicher Einfluss. Und wenn wir das Zen-Schreiben von der kirchengeschichtlichen Auslegung her sehen, dann sind wir jetzt nach Konstantin, Pergamus, kommen wir jetzt in die Zeit, so man sagt ungefähr grob, 7. bis 15. Jahrhundert, Zeit des Katholizismus. Gell? Also die Gemeinde ist letztendlich unterwandert worden von fremden Lehren. Und darum geht's in diesem Zen-Schreiben wieder. Es geht um falsche Entwicklungen. Und die Frage ist auch für uns, die wir uns stellen müssen, wie würde Jesus unsere Gemeinde, wenn wir jetzt in diesen Text gehen, wie würde er unsere Gemeinde beurteilen? Was würde er loben? Was würde er tadeln? Aber natürlich auch unser einzelnes Leben wieder, diese Schattierungen. Was ist bei uns vielleicht, wo der Herr Jesus sagen würde, Lob oder Tadel? Und da möchte ich zu uns, das ist das längste Send schreiben, und da möchte ich kurz lesen, ab Vers 18, Kapitel 2, 18 bis 29. Da heißt es, um dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herzen und Nieren erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und die übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie ich sie sagen, ich will keine Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer überwindet und mein Werk bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Gemeinde sagt.
Was der Geist
sagt. Was sagt der Geist der Gemeinde sagt. Ich bin mir gelb, das siehst du dann gar nicht. Genau, soweit dieser Text. Und wir sehen hier, der Herr Jesus stellt sich in Vers 18 am Anfang wieder vor. Und wieder ganz spezifisch auf die Umstände, die in dieser Gemeinde vorherrschen. Er stellt sich hier vor als der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Hier wollen wir kurz stehen bleiben und mal kurz schauen. Hier ist der Jesus wieder, wie er sich auch von einer Seite, der ist ja sehr facettenreich, wie er sich hier vorstellt. Und er sagt, Herr, er ist in dieser Gemeinde, er wandelt durchgehend durch die Gemeinde mit den Feuerflammenaugen und Füße wie Erz. Jetzt wollen wir mal ganz kurz einen Exkurs machen, ein paar Bibelstellen nur lesen. Was hat es mit Feuer und Erz auf sich? Gell, dass wir da auch ein klares Bild bekommen. Die erste Bibelstelle, die ich uns lesen möchte dazu, ist 1. Mose 19, 24. Da geht es um Sodom und Gomorra, der Lot, der noch da drin ist, dann gerettet wird. Und in Vers 24 heißt es, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Also hier sehen wir schon mal ganz einfach und nüchtern, hier ist Feuer in Verbindung mit Gericht. Wenn Feuer vom Himmel fällt und Gott sendet es, dann ist das ein Zeichen von Gericht. 3. Mose 10, 2. Das ist eine erschreckende Stelle. 3. Mose 10, Vers 2. Da geht es um die Priestersöhne von Aaron, der Nadab und der Abihu. Und die Priester waren ja dazu da, Opfer zu bringen, ins Allerheiligste, Gott zu dienen. Und heißt es ab 1, 3. Mose 10, 1, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus vom Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Also hier haben wir eine brutale Stelle, gell? Die wollen Gott dienen, oder sie sind dazu eingesetzt, Gott zu dienen, machen aber etwas, das der Herr gar nicht geboten hat. Und der Herr sagt jetzt nicht, ihr habt es ja lieb gemeint, euer Anliegen war ja eigentlich jetzt auch nicht so schlimm, ich weiß ja, wie ihr es gemeint habt, sondern es kommt Feuer und er verzehrt sie. Das ist für mich eine Stelle, wo ich immer sagen muss, wow, so hätte ich früher den Herrn nicht eingeschätzt. Es gibt noch eine andere Stelle, die müssen wir jetzt nicht lesen, als die Bundeslade bei den Philistern war und die kommt wieder zurück. Gell, wird da mit diesen Kühen gezogen und wie heißt der?
Peres. Peres Usa. Peres heißt Riss, Usa.
Genau. Und er will einfach eigentlich nur, er will was Gutes tun. Yeah. Er möchte echt nur etwas Gutes tun. Was macht er? Er legt die Hand an die Lade und was macht er? Er löscht ihn radikal aus. Es ist brutal, aber mir zeigt es wieder vom Prinzip her, ich habe gewisse Vorgaben, wie ich Gott dienen darf. Nicht wie ich denke, dass ich ihm dienen kann, sondern wie ich darf. Und das zeigt mir wiederum, ich kann einfach nicht alles machen, was ich denke, was ich gut finde. Auch für die Gemeinde gilt es. Wir müssen einfach nüchtern gucken und auch diese Ehrfurcht vom Herrn, was hat er geboten und was hat er eben nicht geboten. Denn ich finde, da diese Stellen sind einfach radikal. Eine Stelle aus dem Alten Testament noch, 4. Mose 16, und dann gehen wir aus dem Alten Testament raus zu dem Thema. 4. Mose 16. Da ist ja diese Horde Kora, die sich da gegen den Mose auflehnt. Mose ist ja eingesetzt von Gott, gell? Und die können das nicht so verstehen. Und dann heißt es in Vers 35, und Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte die 250 Männer, die das Räucherwerk darbrachten. Also auch hier wieder der gleiche Gedanke, Feuer ist ein Zeichen von Gericht, der Herr Jesus, beziehungsweise der Herr dann, ist der Engel des Herrn hier, aber hier ist ganz klar, Gott greift wieder mit Feuer ein. Eine Stelle jetzt außen, jetzt kann man sagen, naja, Altes Testament ist ja immer radikal und böse. Wir möchten Matthäus 3, Vers 10 noch angucken. Matthäus 3, Vers 10 und folgende. Da sagt der Herr Jesus jetzt etwas, ist es kommt, beziehungsweise der Johannes sagt es über den Herrn Jesus. Nee, was sagt es denn der? So, es wird gleich im Kontext. Naja, Johannes sagt es im Kontext. Er sagt hier, ab Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Das ist der Johannes. Der aber nach mir kommt, das ist der Herr Jesus, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. schon mal klar. Er wird kommen mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Oh, jetzt, ich sag gleich was dazu. Ich sag jetzt was dazu. Als ich früher in den Kreisen war, war es Usus, dass man gesagt hat, und ich habe das im Video neulich gesehen von der Lobpreisband, die schreien dann zum Herrn, das sind Charismatiker, die schreien zum Herrn und sagen, Herr, lass Feuer jetzt vom Himmel regnen. Gell? Anhand dieser, weil der Herr Jesus wird ja mit Feuer tauchen, das ist Kraft, brutal, und das brauchen wir. Jetzt sagt ihr was ganz Nüchternes in Vers 12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, der Herr Jesus, und wird seine Tenne gründlich reinigen. Und jetzt kommt es, seinen Weizen wird er in die Scheune sammeln. Das ist das Gute. Einmal Weizen, Scheune. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Was haben wir hier? Zeichen des Gerichtes. Wenn ich heute dastehe, wisst ihr, das ist, also manchmal kann ich es wirklich nicht verstehen, wenn ich dastehe, das ist ja der Irrsinn, und sag, bet zu Gott, Herr, lass Feuer jetzt vom Himmel regnen, ich habe es neulich gesehen, dann sage ich ja nichts anderes als, Herr, ich möchte jetzt endlich mein Gericht über mich haben. Und da siehst du wieder, was Theologie hier letztendlich Bibelwissen ausmacht. Du musst doch sauber schauen, was heißt das eigentlich, Feuer zum Beispiel. Und diese ganze Bewegungen, wie ist der Mähdrescher Gottes, er sagt ja auch so Dinge wie vom Feuer, vom Himmel. Und jetzt geht der Herr Jesus hin in dieser Gemeinde von Thyatira letztendlich und sagt, er ist der, der mit Feuer, Augen wie Feuerflammen durch die Gemeinde geht. Und das ist erstmal, das ist nichts Negatives, sondern das ist einfach was ganz Nüchternes. Feuer ist ein Zeichen von Gericht. Und jetzt sagt der Herr Jesus in unserem Text, er hat Füße wie Erz. Ich möchte nur eine Stelle für Erz lesen. Und das ist Jeremia 6, 28. Dass wir auch wissen, auch das wieder einordnen, was meint der Herr Jesus jetzt mit Erz. Jeremia 6, 28. Da heißt es, sie sind alle widerspenstige Empörer, gehen als Verleumder umher. Erz und Eisen sind sie, Verderber alle miteinander. Hier ist letztendlich das Bild, das hier für Erz in Verbindung gebracht wird mit Menschen, die widerspenstig sind und die Verleumder sind. Also es ist kein positiv, so jetzt wie Gold oder Silber, sondern Erz ist ein Zeichen hier für sündige Menschen. Das heißt, Gericht, das über diese Menschen auch kommt. Denn es heißt dann in Vers 29, der Blasebalg schnaubt, von Feuer ist das Blei verzehrt, vergeben hat man geschmolzen und geschmolzen, die Bösen werden doch nicht ausgeschieden. Also auch wieder ein Zeichen vom Gericht. Du siehst zum Beispiel bei Goliath, das ist ja auch ein Zeichen für einen Bösen, der hat seinen Brustpanzer mit Erz, zum Beispiel auch, das ist wieder ein Schattenbild, das ist nichts Positives. Und wenn du siehst, in der Stiftshütte zum Beispiel, Erz war ja auch ein Brandopferaltar, Erz ist immer mit Feuer letztendlich in Verbindung. Du siehst, das ist ein Zeichen vom Gericht, Feuer geht übers Gericht, Erz ist dabei, aber es ist auch, das glaube ich, ein Zeichen von Gerechtigkeit, also weil letztendlich das Erz bleibt im Feuer bestehen. Gell? Also du kannst es auch wieder schattenbildlich so sehen, Erz ist auch ein Zeichen von Gerechtigkeit, weil es im Feuer, im Gericht bestehen bleibt. Aber im Großen ist ein Zeichen nichts Positives, sondern für Gericht. Ich denke, wenn man das so weiß im Hinterkopf, kann man vielleicht auch manche Dinge, die so in Bewegungen proklamiert werden, besser deuten. Aber noch wichtiger ist, wir können den Herrn Jesus besser deuten, wie er durch diese Gemeinden geht. Wir mussten das erklären, die Leute damals, die wussten, um was es geht. Thyatira ist übrigens die Heimatstadt der Lydia, die uns in der Apostelgeschichte 16, das war ihre Heimatstadt. Die Leute in Thyatira, die wussten, wenn es um Feuer geht, um Erz, das war nämlich, wir würden heute sagen, Ruhrpott oder Erz, Kohle, so Bergbau. Ja, da wird viel mit Feuer und Bergwerk gemacht. Und es hat hier eben einen symbolischen Charakter. Die Leute wussten sofort, hier geht's zur Sache. So, nachdem sich jetzt der Herr Jesus hier vorgestellt hat, der er ist, gehen wir in Vers 19 und jetzt kommt wieder das Lob. Der Jesus fängt wieder an mit Lob in Vers 19. Er sagt, ich kenne deine Werke, deine Liebe, dein Dienst, deinen Glauben und sogar das standhafte Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Du siehst ja, das ist eine perfekte Gemeinde, eine Vorzeigegemeinde, könnte man sagen, gell? Hier wird etwas praktiziert, das die Bibel eigentlich voraussetzt, nämlich stetiger Wachstum. Wachstum von Liebe, Glauben, Ausharren. Wir sehen das im 2. Thessaloniker. Ich lese das mal kurz vor, weil im 2. Thessaloniker, die waren ja auch so eine Vorzeigegemeinde, gell, wo du wirklich sagen kannst, und der Paulus, der lobt sie ja auch. 2. Thessaloniker 1, Vers 3 und 4. Da ist der Paulus ganz überschwänglich an die Thessaloniker, weil er sagt, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch Thessaloniker zu danken, Brüder. Wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Und dann sagt er, wir müssen uns einfach rühmen. Wegen eures standhaften Ausharrens, der Glaubenstreue, Verfolgung in Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Also hier sieht man auch wieder, das ist ein anderer Apostel, aber es ist genau dieselbe Schiene. Es ist Lob dafür, dass man im Glauben zunimmt. Gell? Der Paulus ist es, der mal sagt, und das ist jetzt gerade das Gegenteil, er tadelt. Er tadelt zum Beispiel die Korinther, der Petrus, auch im 1. Petrusbrief tadelt die Gemeinden in Galatien, weil sie eben nicht zunehmen, auch in der Erkenntnis des Herrn, sondern letztendlich Unmündige sind im Glauben, im Bibelwissen, in der Erkenntnis, in der Liebe. Und da tadelt der Herr letztendlich durch die Apostel, dass das nicht sein darf, dass ein Gläubiger, egal wie lange er jetzt im Glauben ist, dass es normal ist, dass man wächst im Glauben, in allen Bereichen. In der Werke, in der Liebe. Gell, wenn einer zu dir sagt, das ist ja so ein doofer weltlicher Spruch zu, und dann sagst du ja meistens an Geburtstagen, bleib so wie du bist. Das ist für einen Christ nicht gut. Der Christ sagt ja, bleib bloß nicht wie du bist, wachs im Herrn. Das darf ich natürlich nicht, gell, sonst kommt vielleicht in den falschen Hals. Aber das ist normal. Gell, mein iPhone, das ich habe, das iPhone 6, damals war das erste Dreier, glaube ich, da ist eine stetige Entwicklung da. Du lachst heute über den Zustand des Dreiers, was das für eine Speicherkapazität hatte, gell? Damals war das natürlich wunderbar und deinem Stand gemäß war das super. Gell, wenn du noch die alten Dinger da siehst, wo die alles rumgerannt sind, war das perfekt. Aber heute iPhone 6, aber das Ding ist schon wieder alt. Gell, heute gibt's 10 und da ist schon wieder ganz andere Technik drin. Das heißt, hier sehen wir, Wachstum eines jeden Gläubigen ist normal. Er darf nicht stehen bleiben, sonst ist irgendetwas faul. Kolosser 1,10 bringt das nochmal wunderbar zum Ausdruck. Kolosser 1, Vers 10. Ich gebe euch die Dinger nachher. Kolosser 1,10, da heißt es, wenn ich allzu schnell bin, dann sagt stopp, dann müssen wir erstmal aufschlagen. Kolosser 1,10. Da betet der Paulus auch wieder. Und das ist ganz wichtig auch für unser Gebetsleben. Für was betest du eigentlich? Wir beten ja immer für Gesundheit, für was weiß ich für Dinge, ist alles gut und schön. Aber der Paulus, wenn du mal sein Gebetsleben siehst, er betet für die Gläubigen, dass sie wachsen in der Erkenntnis. Wann hast du das letzte Mal für Menschen gebetet, auch für andere in deinem Umfeld und für dich selbst? Herr, lass mich in der Erkenntnis wachsen, in der Liebe, all das, dass ich wachsen im Glauben. Er sagt hier nämlich, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Hier steht das Wort Erkenntnis, Epignosis, habe ich mir hingeschrieben, Epignosis, das meint Vollerkenntnis, vollständige Erkenntnis. Paulus sagt hier, er sagt es auch im Epheserbrief, du bist jetzt ganz persönlich angesprochen, du sollst in deinem Glaubensleben wachsen bis zur Vollerkenntnis des Herrn Jesus. Ich habe dann immer gesagt, ja warte mal, werden wir nicht erst vollständig erkennen, wenn wir den Herrn Jesus gegenüberstehen, heißt es im 1. Korinther? Ja, dann werden wir ihn natürlich vollständig erkennen, aber hier heißt das Wort erstmal, Du sollst vollständig erkennen, in der Vollerkenntnis wachsen, also nehme ich es kindlich an, dass ich meine, ich soll nicht nur stückweise erkennen, sondern in meinem Leben soll ich den Herrn vollständig erkennen. Was er meint, denke ich hier, so habe ich es mir gemerkt, die Bibel hat ein Maß, jeder hat ja sein Maß des Glaubens, heißt in der Bibel, gell? Nicht jeder ist auf einem Maß, aber dein Maß des Glaubens, das sollst du füllen mit der Erkenntnis, dass das Wort dir hier vorgibt. Das heißt, in dem Wort hast du alles, was zur Vollerkenntnis des Herrn bedarf. Deswegen sollst du danach streben und sollst dich so füllen, dass du zur Vollerkenntnis kommst, dass du kein Unmündiger bleibst. Gell? Das ist auch ganz wichtig. Wir haben auch gerade wieder, ich muss immer wieder andere Beispiele, wir müssen ja vor der eigenen, aber es ist oft so fromm verpackt, ja, wir sehen ja jetzt nur in Stückwerken und wir wissen ja eigentlich, und wenn wir Lehre beurteilen, wer bist denn du schon? Sagt die Bibel nicht, voller Kenntnis. Gell? Wir haben alles da, wir müssen studieren, man kann sich irren, gar keine Frage, aber alles ist alles da. Nicht Stückwerk. Ein Stück et merus heißt immer ein Teil vom Ganzen, nicht verschwommen. Genau, also das ist für uns dein Auftrag und für mich, das ist unser Ziel, wie in der Schule, wir müssen lernen. Wachstum setzt natürlich die Kenntnis des Willen Gottes voraus. Und wie bekomme ich den? Indem ich die Bibel lese. Wir haben es gestern auch über Bibellesepläne gehabt. Das, denke ich, ist einfach, da möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen. Gerade hier zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schlachter sich zufällig gekauft hat, das sind ja Bibellesepläne hinten drin, gell? Die gehen ein Jahr, ich glaube sogar so einer mit 2 Jahren durch die Bibel. Du kannst 2-mal in einem Jahr durch die Bibel. Da kannst du ja ein bisschen variieren. Ich habe eine Internetseite noch, die kann ich dir geben. Da sind bis zu 30 Lesepläne, glaube ich. Da kannst du dir aussuchen, was dein Herz begehrt. Aber das ist gut, dass wir das machen sollten. Einfach um in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Wisst ihr, manchmal erschlägt es ja, du kommst an Stellen, wo du nicht verstehst. Dann mach einfach ein Fragezeichen dran und geh weiter. Das ist immer. Du kommst bei diesen Leseplänen immer wieder durch und immer wieder durch und die Bibel legt sich selbst aus. Beim nächsten Mal sagst du, ach, das ist ja klar, das heißt ja das, was da erklärt wird. Gell? Und so wächst du, hast eine wunderbare Freizeitbeschäftigung. Das ist das Erste. Wir wachsen in der Erkenntnis durch das Wort Gottes, aber, und das möchte ich auch ans Herz legen, wir wachsen auch im Austausch miteinander natürlich auch, aber auch im Dienst für den Herrn. Gell, manchmal ist das oft so, das ist ein bisschen, sehe ich auch in der Gemeinde, du musst manchmal die Leute wirklich prügeln, dass sie sich auch aktiv, das ist auch letztendlich der Wille des Herrn, dass wir aktiv mit jeder, mit seinen Gaben, die er hat, und jeder hat mindestens eine, sagt der Petrus, aneinander dienen. Gell? Und wenn jemand sagt, ich will mit Gemeinde nichts mehr zu tun haben, ich lebe mein Christsein selbst, dann ist das absolut widerbiblisch. Gell? Du sollst doch dienen, du sollst dich an anderen auch schleifen. Deswegen auch hier, schau mal, was deine Begabung ist. Das muss ja nichts Predigen sein, überhaupt nicht. Es muss was sein, weil du hast eine Gabe bekommen, wo du dich aktiv für andere einsetzen kannst. Denn es gibt keinen Dienst im Reich Gottes, der nicht würdevoll wäre. Genau, also das mal zur Erkenntnis Gottes wachsen. Und das sagt der Johannes auch, oder Jesus lobt das, ihr wachst. Ihr seid eine gute Gemeinde. Ihr nehmt dazu sogar mehr als am Anfang. Das ist das Positive, was er sagt. Eine wirklich wunderbare Vorzeigegemeinde. Und das wäre letztendlich so die Bilderbuchgemeinde, wie du so heute an vielen Stellen siehst. Aktivität nach außen hin, wunderbare Internetpräsenz, auf der Seite nur Leute, die aussehen wie Models und strahlend sind. Die machen jeden Dienst. Und du musst sagen, wow, ist das eine gesunde Gemeinde. Das ist ja unser Auge sieht es. Aber der Herr Jesus sagt was ganz anderes. Also, er guckt durch die Mauer in den Tempel hinein und sieht, aber ich habe gegen dich. Ein weniges gegen dich. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Hier ist jetzt der Knackpunkt. Wir haben hier in der Gemeinde eine Frau, die nennt sich die Isabel. Es ist aber nicht die Isabel natürlich aus dem Alten Testament, weil die war schon lang tot. Aber entweder sie hieß auch Isabel, aber man will eher damit sagen, sie tut genau das, was die böse Isabel damals tat. Und so jemand ist in dieser Gemeinde aufgetreten. Wenn man kurz nur zwei, drei Bibelstellen, also einen Dings in 1. Könige 16, dann werden wir kurz erkennen, wer diese Isabel war. 1. Könige 16, 30. Da ist ja dieser Ahas, der König von Israel, und die Könige von Israel, die waren ja allesamt nicht gut. Und da heißt es in Vers 30, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel, die Frau, nahm, die Tochter Etbaals, der König der Zidonier, und er ging hin und diente dem Baal, betete ihn an, und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch eine Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was dem Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige vor Israels, die vor ihm gewesen waren. So, hier siehst du ein König, der eigentlich Gott unterstellt ist, und er bringt einen absoluten Götzendienst ins Volk hinein. Und warum? Weil er eine Frau nimmt, die ihn dazu verführt, noch mehr, eine heidnische Frau. Das sehen wir zum Beispiel wieder, wie unglücklich das ist, wenn du Kompromisse machst schon da. Gell? Und die Frau kommt in dieses Haus und verführt den Ahas. Und der geht voll mit drauf ein, schließt Kompromisse, da haben wir wieder die Kompromisse. Und er verführt zum Götzendienst, Abfall von Gott, das Gericht Gottes kommt über das Volk. Also die Isabel war, darf ich sagen, ein schlimmes Weib. Der Luther ja auch sagt Weib. Und so kommt es rein. Und jetzt heißt in unserem Text eben, der Tadel, der hier genannt wird, ist, und der Brief geht ja in erster Linie an die Boten, das heißt an die Ältesten, dann natürlich auch an die Lieder, sagt in Vers 20, ich habe gegen dich, dass du es zulässt. Das war das große Problem in dieser Gemeinde, dass die Verantwortlichen auch der Gemeinde das zugelassen haben. Das ist das Problem. Wenn du Dinge schleifen lässt, wenn du es zulässt, dann hast du den Tod im Topf, dann kommen solche Dinge dabei raus, solche extremen Dinge, und dann verführt, dann wird das Gott, Volk Gottes, die Gemeinde verführt. Die Frage, mit was hat sie diese Gemeinde verführt? Was hat sie gelehrt? Es gab, da muss man ein bisschen wissen, in Thyatira, es gab dort Handwerkszünfte, hat gerade gesagt, Feuer, Erz, Bergbau und so, und da gab es verschiedene Zünfte, und es war Usus, dass wenn du dein Geschäft hattest, dass du auch in so einer Zunft warst. Gewerkschaft, Zunft, dort, sonst konnte ich keine Geschäfte machen. Und das Problem war halt jetzt eben, du hattest dort, wie oft, weiß ich nicht, aber du hattest Betriebsfeste, würde man heute sagen. Da wurde sich dann ausgetauscht, gefeiert, und da wurden auch eben die einzelnen, jede Zunft hatte wahrscheinlich so Götzen, habe ich gelesen, die wurden dann angebetet. Und ihr wisst ja dann letztendlich, Unzucht und Götzendienst ist ja immer miteinander. Du weißt ja auch, in Betriebsfesten, da gibt es auch oft dann Ehebruch und so. Oft, weiß ich nicht, aber es gibt es ja auch dann, weil viel ausgelassen, gefeiert wird und was weiß ich. Und das war halt ein Problem für die Christen. Die konnten jetzt nicht mehr in solchen Zünften mitmachen, weil die genau wussten, wie es da heidnisch zugeht. Das war das Problem. Sie konnten keine Kompromisse machen. Und jetzt kam die Isabel und sagt in der Gemeinde, sie ist eigentlich die Liberale wieder. Ihr müsst das nicht so eng sehen. Jetzt kommt sie wieder wie der Teufel und sagt, ihr folgt Gott, das ist ja schön und gut, aber ihr habt ja noch ein normales Leben, ihr müsst ja auch Geschäfte machen, ihr müsst euch nicht absondern. Ihr könnt euch ruhig dem zeigen, ihr müsst ja letztendlich auch von etwas leben, und wenn ihr da nicht mitmacht, ja, also nehmt es mal wieder nicht, das ist wieder das Gleiche wie in Pergamus, nehmt es halt nicht so ernst. Sie hatte auch gelehrt, weil das war auch so ein gnostischer Einfluss, dass sie auch gesagt hat, wenn ihr bei diesen Festen mitmacht und selbst wenn ihr Götzen anbetet und auch Unzucht treibt, das hat da miteinander, das war ja nichts Schlimmes damals, euer Leib ist nicht so wichtig. Gell, das war dieses Gnosis, wo dann letztendlich auch sagt, Der Leib ist ja sowieso böse, was du mit dem machst, ist nicht so schlimm. Es zählt ja, was innen drin ist, der Geist, das ist wichtig. Also macht da ruhig mit, ist nicht so ein Problem. Ihr müsst überleben. Wichtig ist die Beziehung und erkennt ihr vielleicht, dass das Herz stimmt. Das Herz muss stimmen. Es gibt ja oft den Spruch, habt ihr auch schon gehört, gibt es eigentlich in Englisch, der heißt Don't judge a book by its cover. Das heißt, beurteile das Buch nicht, wie das Cover aussieht. Wie der Einband aussieht. Denn du weißt ja nicht, wie es innen drin in dir aussieht. Richte deinen Bruder nicht, denn du weißt ja nicht, was in seinem Herzen ist. Das hört sich das super fromm an. Gell? Und mag auch bei manchen Dingen wiederum stimmen, aber es ist einfach, der Gedanke ist nicht biblisch. Denn der Herr Jesus sagt letztendlich, was aus deinem Mund rauskommt. Was, wie du dich gibst, was du tust, wie du redest, wie du lebst, das zeigt sehr wohl, was du glaubst. Und daher kann ich dich beurteilen. Das sagt es dann auch an den falschen Propheten. Der Wandel ist es letztendlich. Das, was rauskommt aus deinem Mund, das kann man sehr wohl beurteilen. Gell? Und wir haben gestern Römer 12, 1 gesehen, wie ich mich letztendlich dem Willen Gottes, dass ich weiß, wie ich lebe, auch dass aus meinem Mund und allem, ich muss einfach den Willen Gottes erkennen. Was soll ich eigentlich tun? Kann ich bei solchen Zünften mitmachen, wenn ich weiß, das ist der Wille Gottes, wenn ich mich auf den Altar lege, wenn ich mich hingebe, wenn ich, dann weiß ich auf einmal, was der Wille Gottes ist. Und das haben die erkannt dort. Zumindest noch ein kleiner Teil. Gell? Und das ist auch wieder wichtig, unser Prüfkriterium ist Wort Gottes. Ich brauche niemand, der mir die Augen zumacht und sagt, ich erwarte jetzt ein Bild von dir, das gebe ich dir dann mit auf den Weg, so musst du leben. Das kommt aus deinem eigenen Herzen. Wir haben das Wort Gottes. Gell? Und deswegen, hier war die Isabel und die hat gesagt, nehmt's nicht so schwer. Und das gefällt dem Menschen, wenn er Kompromisse machen darf, wenn er doch ein bisschen locker an der Leine ist. Ich denke, wie du gestrickt bist, weiß ich nicht, aber du siehst zum Beispiel bei Israel, Israel hatte einen König und das war Gott. Was will man mehr? Sie wollten was anderes. Sie schrien nach einem irdischen König. Und da siehst du wieder, der Mensch will immer Kompromisse machen. Er will immer das, was ihm gefällt. Wir haben genau wie in Thyatira heute in dieser Zeit dieselben Argumente. Es ist wieder, wie Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Heute stehen die Leute auf, ihr habt es jetzt auch schon gesagt ein paar Mal, ihr müsst es nicht so ernst nehmen, ihr könnt ruhig interreligiöser Dialog machen. Was ist das? Ist doch kein Götzen, wir sind ja eh alle miteinander. Zeitgemäße Musik, also Entschuldigung, es ist in Ordnung, gell? Macht eure Show, das zieht Leute an. Das sind alles die Argumente, die dann kommen, ihr müsst es nicht so ernst nehmen. Ich war mal auf dem Fest, Pro Christ war das, war ich ganz frisch bekehrt. Da hatten wir eine Stunde, wir mussten das alles aufbauen. Da war eine Stunde oder anderthalb Stunden ein Mann auf der Bühne, der war sehr bekannt auch in den Kreisen, ich kannte ihn nicht. Der hat eine Stunde nur Comedy gemacht. Also nur lustig, die Leute haben sich kaputt gelacht, der war sehr bekannt. Der ist übrigens vor ein paar, gar nicht lange her, gesagt, der hat es vom Glauben abgewandt. Weiß auch gar nicht mehr den Namen, wie er heißt. Aber war sehr bekannt in dieser Szene. Hey, wisst ihr, und der hat lustig gemacht und dann am Schluss kam... wer möchte sich jetzt bekehren? wer möchte seine Entscheidung für Jesus fällen? Ihr glaubt gar nicht, was da vorgeströmt ist. Und ich habe mir das damals nicht gefragt, aber ich frage mich, was haben die denn gehört? Die haben Witze gehört. lockeres Leben mit Jesus möchtest du nicht auch mal? Und wisst ihr, das ist dann halt diese Kompromisse. Und du hast diese Kompromisse eben eher für alle. Muslime werden nicht mehr bekehrt. Hosea 4, 6, das haben wir gestern gelesen, das Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Wir gehen so den Berg runter und wir haben das letztendlich Thyatira. Der Großteil dieser Leute fällt ab. Und wir haben hier letztendlich die Herausforderung, wir haben ja nicht die körperliche wie in Smyrna, sondern wir haben die große, große Herausforderung, nicht lasch zu werden. Und ich finde immer, das ist das Schlimme, weil wir sind ja in einer Generation aufgewachsen, auch jetzt die Ältesten unter euch, ist ja schon eine Generation, wo vieles normal ist, was eigentlich gar nicht normal ist. Wisst ihr, was biblisch gesehen nicht normal ist, ist bei vielen ganz normal biblisch. Die kennen es nicht anders. Ja, für mich war ich, als ich mich bekehrt habe, bin ich in eine Gemeinde gegangen und habe gedacht, kindlich, jeder ist da ein Christ und jeder weiß, was wahr ist. Das war für mich klar. Und wenn jemand kommt, eine Frau, wir haben Diskussionen, die hat mir Dinge erzählt, das war für mich Wahrheit, weil ich gewusst habe, die ist ein Christ, weiß es ja. Wenn ich mein Christsein nur auf dem Fundament und diesen lieben Geschwister, gell, versteht mich falsch, gebaut hätte, ich weiß nicht, was für ein Fundament hätte. Gell? Es wäre auf jeden Fall anders, als hier das Wort Gottes es sagt, aber die Leute wissen es auch nicht besser. Gell? Weil es ihnen kein, es ist normal. Es ist einfach normal. Diese Standards auch in der Christen, ist schon alles normal. Und da denke ich auch wieder, das sind die Tage, wo man denkt, oder wo wir uns hoffentlich zurichten, gucken, was ist eigentlich normal. Was ist normal vor Gott? Was ist schön vor Gott? Und nicht, was denke ich? Wir haben in der Christenheit letztendlich, weißt du, wenn du krank bist, brauchst du doch eine Suppe, die was hält. Das haben die Eltern immer gesagt, gell? Eine Suppe, die kräftigt dich. Aber was haben wir heute? Wir haben Wasser mit ein bisschen Instant-Pulver drin. Das macht uns nicht gesund. Wir müssen an die Quelle wieder. Und das ist Gefahr letztendlich. Unsere Leute auch in den Kreisen, sie verhungern. Wisst ihr, wenn ich das höre, Leute müssen 40 Kilometer in die Gemeinde fahren. Und das ist ja noch, ich bin früher 25. Das ist ja noch im Rahmen. Ich kenne Leute, ich bin früher dann 200 Kilometer gefahren, um mal einen gescheiten Gottesdienst zu hören. Ich habe dann was vor dem Ort gefunden, aber ich wusste es ja auch nicht. Und das ist traurig. Und es gibt ja so viele Gemeinden, gell? Und es ist ja nicht alles schlecht, aber trotzdem musst du heute gucken, wo komme ich eigentlich unter. Ja. Wie konnte es so weit kommen, gell? Hier siehst du auch letztendlich, sie haben es zugelassen. Was haben sie zugelassen? Dass eine Prophetin dort drin ist, die lehrt und verführt. Der Text spricht jetzt nicht explizit diese Frage an, aber vom Prinzip her ist es, was war der Fehler? Sie haben eine Frau, es hätte auch ein Mann sein können, aber hier war es, sie haben eine Frau erlaubt zu lehren. Gell, 1. Timotheus 2,12 sagt, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Es ist übrigens interessant, ich weiß nicht, in der Kirchengeschichte, da gab es immer vereinzelt bestimmt, aber diese Passage, habe ich nachgelesen, ist erst 1960 in Frage gestellt worden, 1. Timotheus 2,12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Also erst in den 60er Jahren, ich meine, wenn ich das lese, kindlich, dann heißt das für mich, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, heißt, eine Frau darf nicht lehren. Vor Männern im Dings. Aber das wurde 1960 dann in Frage gestellt. Gell? Was ist 1960 dann, diese Bewegung? Wundert mich nicht, dass dann auf einmal Feminismus kommt und dann sowieso alles in Frage stellt. Und dann kommt wieder. Jetzt kommt die Prophetin hin, auch heute bei uns. Ich habe das auch schon gehabt. Wir haben auch schon Anfragen in der Gemeinde gehabt. Ja, darf ich nicht mal predigen bei euch? Ich komme aus der Theologieausbildung. Das ist schön, das ist gut, aber du hast ein Merkmal, da kann ich sagen, du bist eine Frau. Wenn du unsere Frauen lehren willst oder unsere Kinder, das ist absolut okay, aber kein Gottesdienst kannst du leiten bei uns. Und dann ist halt wieder, jetzt nicht dieses Mädel, da hat es super geschluckt, aber dann kommt wieder das Ding, ja, aber muss man es denn nicht zeitlich sehen? Dann kommt der Worthaus, wisst ihr, die Bewegung sagt, hey, du musst ja alles kontextuell sehen, damals war das so, aber heute ist nicht mehr so. Dann kommt die Schlange und sagt, hey, am Grund genommen kannst du alles über Bord werfen, wir machen so, wie es der Zeitgeist vorgibt. Gell? Und dann kommt das Argument, ja, aber sind Frauen nicht begabt im Reden? Habe ich auch schon gehört, aber können wir es denn nicht? Sage ich, ich kann meine Frau hier hinstellen, kann 3 Stunden reden, die ist kein Problem, die braucht kein Skript, kann besser reden als ich. Aber das ist schon das Kriterium, dass jemand besser reden kann. Widerspricht es nicht dem Zeitgeist, soll man nicht loyal sein? Wisst ihr, mir ist das alles wurscht. Ich halte mich zu dem, der Augen hat wie Feuer vorne. Wir sollten einen gewissen Respekt haben. Einfach zu sagen, Herr, wenn du sagst im kindlichen Dings, die Frauen die können 1000 Dinge viel besser als wir Männer. Aber da hat er halt gesagt, jetzt das wollen wir nicht und dann machen wir es einfach auch nicht. Und ich weiß es. Das hört sich für unsere Zeit auch intolerant an. Gell? Aber ich denke, wenn man klar steht vor Gott, dann nimmt man das an. Wir müssen lernen, das ist das Ziel, wieder biblisch zu denken, nicht die Gedanken, die wir haben, an den Text zu stellen, sondern letztendlich uns um das Wort stellen und sagen, was sagt das Wort Gottes und wie sollen wir uns prägen lassen. Und das ist auch nochmal ein Kriterium für eine Gemeinde. wenn meine Gemeinde mir irgendwann mal sagt, die können dich nicht mehr ertragen, weil du nur eigentlich eins machst, du liest nur da vorne den Text, dann erkläre ich ihn, dann wende ich ihn noch an, das ist uns alles zu langweilig, dann muss ich sagen, okay, das ist in Ordnung, dann gehe ich, aber ich gehe mit einem guten Gewissen. Aber meine Aufgabe und deine Aufgabe, wenn du Hauskreis leitest, sonstige Dienste machst, Kinderstunde, wir haben nicht den Auftrag, Leute zu unterhalten, sondern wir haben den Auftrag, Gottes Wort, so wie es steht, zu verkündigen, mit viel Vorbereitung zu verstehen, was sagt der Text eigentlich, und dann den Text auszulegen, zu lesen, zu erklären, ihn anzuwenden auf die heutige Zeit. Das ist deine und meine Aufgabe. Gell? Nicht die Leute irgendwie mit Witzler zu unterhalten. Das finde ich genug. Das ist so, was ich auch euch nochmal ans Herz lege. Ihr sollt lehren, jeder nach seiner Fasson, einfach das Wort Gottes lesen, anwenden. Das ist das Kriterium. Hat jemand dazu Fragen mal?
Sven, wieso sagt der Herr Jesus, aber ich habe ein weniges gegen dich? Ja. Das ist doch nicht wenig.
Nee. Also das Wenige darf man, da habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, nicht so verstehen, als wäre es eine Nebensache.
Gell? Ja, schon, aber auch wenig.
Ja.
Also ob ich jetzt wenig Brot habe oder ein Leib Brot, ist doch ein Unterschied.
Es ist nicht so wie das, was ich dir jetzt tadel, ist eine Nebensache zu dem, sondern es ist schlecht. Hier haben wir eine Gemeinde, die ist von außen her bombastisch.
Ach so,
es ist eine super Gemeinde, augenscheinlich. Aber jetzt kommt er mit dem Zeigefinger und sagt, das Wenige, dass du da drinnen Kompromisse machst. Nur das Wenige, kommt das Gericht. Da kommt das Gericht, so meint er das.
Ja, ja.
Diese kleinen Kompromisse, diese faulen Füchse, gell, die im Bau sind, da kommen die Augen wie Feuerflammen, das sehen sie. So, wir sagen ja oft, auch, naja gut, wenn alles stimmt, gell, also wir sind ja nicht perfekt, sind wir ja auch nicht, aber dann lassen wir es halt mal. Gell. Das wird schon nicht so schlimm sein, wir sind ja, wir erreichen die Leute, wir haben Werke, sagt er ja alles, und das ist mehr als die Ersten. Herr Jesus ist ganz anders, sagt, ich mach keine Kompromisse. So meint er das hier. Also wir haben jetzt gesehen, der Herr Jesus macht hier keine Kompromisse. Und hier sagt er jetzt auch, ich gab ihr Zeit zur Buße in Vers 21, von ihrer Unzucht Buße zu tun, aber sie hat nicht Buße getan. Und jetzt kommt das Gericht über sie. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Das heißt, auch hier ist ganz schlimme Sünde. Aber selbst hier sagt der Herr Jesus, ich gebe dir Zeit, Buße zu tun. Ich sage nicht, du bist böse und ich will mit dir nichts zu tun haben, sondern Zeit, Raum zur Buße. Wunderbar. Aber sie sagt dann auch letztendlich, ich will nicht, und dann kommt das Gericht. Und hier haben wir auch wieder eine Stelle, wo ich sagen muss, der Mensch hat einfach die Entscheidung zu sagen, ich will oder ich will nicht. Und dann kommt das Gericht. Das Krankenbett ist ja wirklich ein Gerichtszeichen. Und interessant ist ja auch, dass er dann sagt, auch die, welche mit der Ehe brechen, bringe ich in großer Drangsal, wenn sie nicht Buße über ihre Werke tun. Es ist ja ein hartes Gericht und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, heißt es dann sogar in Vers 23. Und jetzt kommt aber der Grund, warum ist der Herr so radikal. Er versteht hier wirklich keinen Spaß, aber in 23 nennt er uns auch den Grund, dass alle Gemeinden erkennen, dass ich es bin, den Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinem Werk. Auch hier wieder das Ziel von Gericht in der Gemeinde. Ist auch wie bei der Gemeinde zu, ist es, die Gemeinde geht nicht um uns Menschen, es geht um Gott und um seine Verherrlichung. Und er macht keinen Spaß, weil er sagt in Epheser 5, 23, oder 21, 23, dass der Leib, die Gemeinde, ohne Flecken und Runzeln sein soll. Also soll eine heilige Gemeinschaft sein. Und wenn du das in der Gemeinschaft hast, eine Frau, die aufsteht und Unzucht bringt und die Gläubigen verführt, dann ist das letztendlich was ganz Schlimmes und der Herr kann doch da nicht zusehen, wenn er seine eigenen Kinder sieht, die da verführt werden. Ja, aber hier heißt auch ein guter Zusatz. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinem Werk. Auch hier siehst du wieder, die sind in der Gemeinde, wo es drunter und drüber geht, Aber jeder einzelne Gläubige ist für sich verantwortlich. Er sagt hier nicht, ich werde euch alle nach den Werken in eurer Gemeinde richten, sondern jedem Einzelnen, wie er vor Gott steht, auch in diesem Unzuchtsdrama, wird er beurteilen. Er wird ihn beurteilen. Wie stehst du auch in so einer abgefallenen Gemeinde? Die Werke sind ja nicht das Zeichen der Rettung, aber wie gehst du um in solchen Dingen? Und jetzt ist etwas, er bringt jetzt ab Vers 26 bis Ende eine Verheißung. In diesem Umfeld auch, wo es so drunter und drüber geht. Er sagt in 24, fängt es an. Euch aber sage ich, und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, das waren auch wieder die gnostischen Irrlehren, was sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Vers 25, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Das ist ein ganz interessanter Abschnitt. Er sagt hier, ihr wenigen in Thyatira, die ihr dem ganzen Treiben nicht folgt. Also da gab es noch einen kleinen Überrest. Er sagt zu ihnen, ich will keine weiteren Lasten auf euch legen, nur das, was ihr habt, das haltet krampfhaft fest. Hier haben wir wieder dieses Festkrallen, wie wenn du am Abhang bist. Und das sagt mir was. Du kannst in einer Gemeinde sein, wo ihr Lehren sind, da musst du letztendlich, wenn es Blut, alles ist, musst du rausgehen, gell? Das zeigt dir der Herr Jesus dann. Aber für mich ist es interessant, und ich sehe es auch bei den Korinthern, ein Haufen, der wirklich, also ich wollte kein Pastor da gewesen sein, in diesem Umfeld sagt er in Vers 24 und 25 nicht, ich sehe es nicht, er sagt nicht, geh raus. Er sagt es nicht. Sondern er sagt erstmal, bleib, geht nicht da mit und haltet fest, was ihr habt. Wenn du in so, das ist schon extrem, gell? Aber es gibt Dings, da kannst du, da ist es nicht so extrem, aber du merkst, da ist doch nicht alles koscher. Irgendwie, ich merke vom Wort Gottes, da musst du gucken, sind es Nebenfragen, manchmal musst du dann schneller raus. Aber oft wird gesagt, du, wenn da was jetzt nicht ganz klar ist, dann geh sofort raus. Ich sehe das nicht so. Du musst raus, wenn Gott es dir sagt, dann gehst raus. Dann gehst raus, wenn es klar ist vom Wort. Und Gott wird dir das zeigen, früher oder später. Aber hier sagt er erstmal, halt fest, was du hast. Guck, prüf es. Und wenn du dann sagst, dann wird dich der Gott rausleiten. Und ich habe es ja so, ich habe es so erlebt. Ich bin ziemlich relativ dann schnell, aber es war auch ein Prozess. Aber es ist immer ein Prozess. Manchmal muss schneller gehen, dann ist kein, aber dieses Überstürzte. Gell? Und manchmal sind es wirklich, muss ich sagen, auch, ich sage, heute haben wir das, ja, mir gefällt halt das und das, und dann gehe ich zur nächsten Gemeinde, dann hast du die Gemeindehopper, denen gefällt es nirgends. Sagt der Herr Jesus, bleib erstmal treu. Guck, was du verändern kannst. Wenn da nichts ist, dann geh raus. Aber das ist auch für uns wichtig, denke ich, dass wir sagen, erstmal gucken, die Dinge beurteilen, der Herr Jesus wird dich da rausführen. Wenn er will. Wenn nicht, musst du da vielleicht eine Revolution starten, aber immer mit Weisheit und sehr viel Einfühlungsvermögen. Er sagt in Vers 26, denn, und das ist jetzt das Schöne, auch in diesem Umfeld, wo es wirklich drüber geht, er gibt den Überwinderspruch. Auch wieder für die Treuen, für den kleinen Kreis. Er sagt, und wer überwindet, der nah an Jesus bleibt und mein Werk bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Das spricht hier über das tausendjährige Reich. Wenn der Jesus wiederkommt, er hat uns dann verheißen, dass wir mit ihm herrschen werden. Das tausendjährige Reich wird übrigens nicht so, wie wir es uns vorstellen, Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das wird natürlich gewaltig schön sein, aber er sagt hier auch, er wird mit eisernem Stab weiden. Also auch hier wieder, der Herr Jesus, Feuerflammen. Aber es wird was Wunderbares sein, wenn wir mit ihm herrschen dürfen. Und er sagt deswegen, halt fest so lange. Halt so lang fest. Und dann sagt er in Vers 28, ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern ist ja unser Herr Jesus. Er wird uns selbst den Herrn Jesus geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Gemeinde zu sagen hat. die Moral von der Geschichte. Lasst uns von dem glänzenden Apfel, der immer wieder so wunderbar scheint in Bezug jetzt auch auf die Gemeinde, nicht so schnell einfangen. Gell? Es muss ein Apfel sein, der ohne Fäulnis ist. So ist zumindest das Idealbild, das der Herr Jesus für die Gemeinde, das gibt es in dieser Dings, die perfekte Gemeinde, danach brauchst du nicht suchen, aber wir müssen gucken, wir müssen mit diesem Blick gucken, wie der Herr Jesus guckt, der Maßstab haben wir hier auch wieder, es ist sein Maßstab, nachdem wir Gemeinde bemessen und auch bauen. Was wir gesehen haben aus an dem Text, wir sollen wachsen in der Erkenntnis, wir sollen danach streben, sei es im Bibelwissen, aber auch im Dienst, wir sollen nachgehen, um letztendlich auch wieder gesunde Gemeinde zu bauen. Keine Kompromisse in Bezug auf Lehren und Gemeindeordnung. Aber dann, das ist wieder jetzt, was der Jesus wieder wunderbar macht, aufs Positive schauen. Wisst ihr, nicht verkrampft schauen, sondern sagen, der Herr Jesus, ich werde eines Tages, wenn er wiederkommt, dann hat das alles ein Ende. Und das ist doch mein Ziel. Dass ich immer auch in seine Feuerauge dann schaue darf, weiß nicht, ob man das können, aber ich habe bildlich gesprochen, dass man dann ein gutes Gewisse haben. Gell? Das ist alles aus Gnade und trotzdem fordert er uns hier auf. Wir haben gesehen, was das Gericht bedeutet, auch und Bronze, Erz, das war so ein Exkurs, aber auch, dass das Bild wieder stimmt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ja, dich wieder von einer anderen Seite gezeigt hast. Du bist der, der mit Feuerflammen und auch mit Erz durch die Gemeinden geht. Wir haben dich auch schon anders schattiert gesehen, Herr. Wir danken dir, dass du uns einfach ein vollständiges Bild immer mehr gibst, dass wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir danken dir so sehr, dass du der gerechte Richter einen Weg gemacht hast. Allein aus Gnade, dass wir dir nahen dürfen, Herr. In Ehrfurcht, in aller Schwachheit, dass du immer wieder unserer Schwachheit auch begegnest in Gnade. Dafür wollen wir dir danken, Herr, dass du diesen Weg bereitet hast. Wir wollen in aller Schwachheit lernen von dir, wie wir in dieser Welt verhalten, wie wir Kompromisse vermeiden können, wie wir das Wort Gottes besser kennenlernen dürfen, ja, aber immer nur mit dir, mit deinem Geist, den du uns gegeben hast. Wir danken dir dafür und danken dir auch für diese Tage, wo ihr auch so viel lernen darf. Danke, Herr, dass du anwesend bist und geh mit uns jetzt auch in den weiteren Tag. Amen.